Ja, ich freue mich, dass ich da sein darf. Ich freue mich, dass ich mal in dieser Gemeinde sein darf, wo Stefan seine Heimat hat. Der Stefan war eine Zeit lang mein Begleiter. Und zwar zeige ich schnell eine Folie vom Logo der Vision Schweiz. Die Vision Schweiz ist die Gemeindegründungsbewegung der FEG Schweiz. Viele von euch wissen das, ich weiss es, viele von euch beten auch für uns. Aber der eine oder andere weiss das wahrscheinlich noch nicht. Und darum wollte ich einfach zwei, drei Worte dazu sagen. Die Vision Schweiz gibt es schon ganz lang. Noch nicht ganz so lange, wie der Heiri das Heidi kennt oder der erste Kuss her ist. Aber auch schon einige Jahrzehnte. Und die Vision Schweiz hat das Ziel, dass neue Gemeinden in der Schweiz entstehen. Aktuell vor allem in Ballungszentren, also in Agglomerationsgebieten, die sehr stark gewachsen sind in den letzten Jahren oder Jahrzehnten und es aber prozentual ganz wenig Gemeinden gibt. Und der Stefan hat lange im Vorstand, im Missionsrat von der Vision Schweiz mitgearbeitet und ist dort kurz zwar nur, aber eine Zeit lang mein Begleiter, mein Mentor. Und an dieser Stelle auch euch ganz herzliches Dankeschön, dass ihr ihn freigesetzt habt für das. Innerhalb von der FEG passiert ganz viel nur darum, weil immer wieder Leute auch freigesetzt werden von Lokalgemeinden, um so Arbeiten zu machen. Und auch uns zum Beispiel, was wir freigesetzt sind, um im Kanton Uri Gemeinde zu bauen. Ich werde euch heute Morgen ein bisschen erzählen, auch von unserem Leben, eben bei den Urschweizern in der Innerschweiz. Und das ist nur möglich, dank dem, dass viele Gemeinden uns unterstützen, sei es im Gebet, aber auch finanziell. Und das ist für uns ein Riesenvorrecht. Und ich habe bewusst auch einen Missionstext ausgewählt, einer meiner Lieblingsmissionstexte. Und ich werde euch den gerade vorlesen, aus dem Lukas 5, die Verse 1 bis 11. Lukas 5, 1 bis 11, ich lese es aus der Luther-Übersetzung. Es begab sich aber, als sich die Menge zu ihm drängte, um das Wort Gottes zu hören, da stand er am See Genezareth und sah zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer aber waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da stieg er in eines der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und leerte die Menge vom Boot aus. Und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon: Fahre hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus. Und Simon antwortete und sprach: Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort will ich die Netze auswerfen. Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische, und ihre Netze begannen zu reißen. Und sie winkten ihren Gefährten, die im anderen Boot waren, sie sollten kommen und mit ihnen ziehen. Und sie kamen und füllten beide Boote voll, so dass sie fast sanken. Als das Simon Petrus sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach: Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über diesen Fang, den sie miteinander getan hatten. Ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, Simons Gefährten. Und Jesus sprach zu Simon: Fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und sie brachen die Boote ans Land und verließen alles und folgten ihm nach. Ich bete noch gerade. Herr, danke für dein Wort. Danke, dass du auch heute noch redest. Und ich bitte dich, dass du das machst, jetzt, in dieser Zeit, wo wir auf dein Wort hören wollen. Dass du uns ansprichst, dass du uns herausforderst, dass du uns überführst, dass du uns stärkst. Danke, dass du unser lebendiger Gott bist. Amen. Ich habe die Predigt unter den Titel gestellt, eine Begegnung, die alles verändert. Ist übrigens okay, wenn ich Mundart rede? Also ich frage jetzt nicht die, die es nicht verstehen würden, sondern sonst haben ist gut. Okay, super. Ja, das gibt es ja manchmal, dann fragt man mich, ja, ist es okay, wenn ich Mundart rede? Und die, die es nicht würden verstehen, verstehen ja die Frage gar nicht. Der Simon ist am Arbeiten, es ist kurz vor vier oben. Aber es war ein schlechter Arbeitstag für ihn. Er hat nichts gefangen. Und dann kommt Jesus in die Situation hinein. Der Simon hat Jesus schon gekannt, das muss uns bewusst sein. Es ist nicht die erste Begegnung, die Simon Petrus mit Jesus hat. Im Johannes 1 und Johannes 2 lesen wir davon, dass der Bruder von Simon, Andreas, ihn Jesus schon vorgestellt hat. Also, er hat Jesus schon gekannt. Und wahrscheinlich war er auch schon fasziniert von Jesus. Also nein, nicht nur wahrscheinlich, sondern gerade beim Johannes lesen wir das, dass dort schon Sachen passiert sind, die Simon fasziniert haben. Er hat immer einen Lehrer gesehen, einen Rabbi. Und jetzt kommt der Jesus wieder vorbei und ganz viele Leute sind in der Nähe, wollen zuhören. Und Jesus geht genau für Simon zu und sagt ihm: Simon, ich brauche deine Hilfe. Fahr aus dem Boot raus, damit die Leute mich besser hören. Und der Simon war bereit, kein Problem. Die Aufgabe war ja nicht so weiter schwierig und auch nicht so herausfordernd für ihn. Und dann hat Jesus geredet und dann ist er zurückgekommen. Und das heisst, und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon: Fahr hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus. Und jetzt wird es herausfordernder. Ich zeige doch der Jesus, und wir müssen uns schnell überlegen: Jesus, wer ist das gewesen? 30 Jahre geschafft als Zimmermann, der Bauexpert, könnte man auch sagen. Ich zeige doch den Bauexpert zu einem Fischer. Und zwar ein Fischer, der über Generationen wahrscheinlich, wenn wir davon ausgehen, schon Fischer war. Sein Vater hatte ein kleines Fischereiunternehmen am See Genezareth. Der Simon ist täglich auf den See Genezareth rausgefahren. Er hat den See gekannt, er hat gewusst, wo die Fische sind, wenn sie beißen, wenn es gut ist, und er hat nichts gefangen. Das heisst nicht, dass er schlecht war, sondern das heisst, er hat einfach einen schlechten Tag gehabt. So wie wir alle manchmal einfach einen schlechten Tag haben beim Arbeiten. Und jetzt kommt doch der Jesus und sagt zum Simon: Simon, geh noch eins raus, fahr noch eins raus. Und damit wir das ein bisschen besser verstehen, was das bedeutet, können wir uns mal vorstellen, was das unser Beruf ist. Ich weiß nicht, was dir macht, was du machst. Aber ich habe das auch schon erfahren, dass jemand auf mich zukam und mir einen gut gemeinten Tipp hat gegeben. Und ja, ich kenne ja ein bisschen mein Metier und manchmal ist das ja auch, hat man einen gewissen Berufsstolz und im ersten Moment dachte ich mir: Nein, was sagst du mir? Wenn du wüsstest, was ich als für Bücher gelesen habe, was ich für Erfahrung habe, was ich als überhaupt gedacht habe, hinten dran. Und jetzt ist es halt mal schief gegangen, aber wegen dem musst du mir doch nichts sagen. Wenn du ein Banker bist und Börsenspiel gerade verrückt und dann kommt irgendein Lehrer oder ein Pfarrer und will dir einen Tipp geben, ich glaube nicht, dass das so gut ankommt. Und das war die Situation, in der Simon Petrus drin ist. Er hat genau gewusst, dass das menschlich gesehen gar nichts bringen wird, für was ich jetzt nicht rausgehe. Und er hat ja den See kennt. Und gleich sagte Simon Petrus nachher, und Simon antwortete und sprach: Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort will ich die Netze auswerfen. Manchmal ist es so, dass Jesus uns einen herausfordernden Auftrag gibt. Dass Jesus uns etwas sagt in eine Situation hinein und wir hören es klar, es ist seine Stimme, aber es fordert uns unglaublich raus. Weil alles in uns sagt, das kann nicht sein. Das ist nicht möglich. So wie der Simon in dem Moment, der erste Gedanke war, das kann nicht sein. Das kann gar nicht sein. Um diese Zeit beißen keine Fische mehr. Und ich weiss, ich kenne ja das Land. Und dann ist es ganz besonders schwierig, wenn es eine Situation ist, die wir sehr gut kennen, wo wir schon ganz viele Erfahrungen gemacht haben und wissen, nein, es kann wirklich nicht sein. Es ist gar nicht möglich. Es kann nicht sein. Das passt nicht. Und ich weiß nicht, die meisten von uns ist das auch schon so gegangen, dass Jesus etwas gesagt hat und im ersten Moment haben wir gesagt, nein, Jesus, das kann nicht sein. Das ist nicht möglich. Ich werde ein kurzes Beispiel aus meinem Leben erzählen. Auch ich baue die Predigt bewusst auch einfach ein bisschen Erlebnisse von uns aus dem Kanton Uri ein, damit wir uns auch ein bisschen mitgehen können, ein bisschen erfahren, wo sind wir überhaupt. Viele von euch beten von uns, andere haben gar keine Ahnung, wo der Kanton Uri liegt. Also mal, das wissen wahrscheinlich die meisten, weil der Gotthard geht da durch. Aber sonst ist es doch so, der Kanton Uri, den kennt man nicht, auch mir ist es so gegangen. Und noch mit 25, dass ich den Kanton Uri nur gerade mal kennt habe, als ich vielleicht mal eine Bergtour gemacht habe, aber das Altdorf bin ich noch gar nie gewesen. Und wir sind angefragt worden für die Gründungsarbeit im Kanton Uri und ich habe noch am Telefon gesagt, dass es hat mir jemand angerufen, der Erwin Imfeld, ehemaliger Leiter der Vision Schweiz, der hat mich gefragt: Tom, gehen Sie in den Kanton Uri, könnt ihr euch das vorstellen? Wir würden euch sehen, der Gemeindegründungsarbeit. Und ich habe noch am Telefon gesagt: Nein, Erwin, das sehen wir nicht. Weil für mich ist gerade sehr klar gewesen, Urner, so der denke mit, genau, nein, einfach so der Schlagmensch. Ich bin ein Mittelländer, ich bin in der Region Alten aufgewachsen, mich ein bisschen städtisch orientiert, als Basel durfte Theologie studieren an der STH, habe nachher das Alte auch in der FEG gearbeitet mit meiner Frau zusammen. Ich denke, keine Chance, ich komme nicht hierher. Das geht doch nicht. So ein Studierter in in einem Ort, wo ihr, sage jetzt, nicht nur bildungsfreundlich ist und so weiter. Ganz viele Gedanken sind in mir in Abgang und für mich war klar, nein, das ist nicht unser Weg. Und der Erwin hat dann nachher noch nachgehakt und gesagt, hey, dann prüfen wir es mindestens. Und dann haben wir gesagt, okay, prüfen wir es. Wir haben es dann relativ kurz eigentlich für uns auch abschließen. Und dann sind viele kleine Sachen passiert. Zuerst ganz viele kleine Sachen, wo Jesus hat davon reden. Zu uns beten, und er hat davon nachgehakt, wo wir gemerkt haben, hey, wir dürfen das nicht einfach so nicht losstehen. Er ist am Reden. Er ist dran. Und wir haben dann gesagt, okay, wir machen gewisse Schritte. Wir sehen es eigentlich noch nicht, aber wir machen mal gewisse Schritte in die Richtung. Und wir sind dann mal dorthin gegangen. Das ist im Kanton Uri, genau. Das ist der Wilhelm Tell. Und wir sind da vorne dran gestanden mit dem Erwin zusammen und haben zusammen gebetet. Und meine Frau, Debbie, hat gesagt, Herr, und wenn du willst, dass wir hierher kommen, dann musst du uns einen Brief vom Himmel geben. Und der Theologe neben ihr, also ich, hat ihr nachher im Alter gesagt, hey, wieso kannst du das nicht beten? Natürlich kann man so beten. Wenn Gott ruft, dann kann er auch klar rufen. Und manchmal macht er es sehr gern, wenn wir wirklich auch verrückt beten. Und er hat es gemacht. Am nächsten Tag hat er uns einen Brief geschickt. In Briefkasten. Also es war nicht ein Brief, es war eine Zeitung. Am nächsten Tag habe ich das Oldner Tagblatt aufgeschlagen, wir haben frei gehabt, ich hatte Zeit gehabt, um die Zeitung zu lesen und auf der dritten Seite war das Bild. Es bewegt mich noch heute, obwohl es über 5 Jahre her ist, als ich das gesehen habe. Das war unsere Berufung, so verrückt, dass es tönt. Aber meine Berufung in Kanton Uri war, dass Gott durch einen Zeitungsartikel zu mir gehört hat. Manchmal hat Gott ganz anders, als mir das Denken, als in meinem Leben jemand erlebt, dass Gott anders geredet hat. Aber es war so klar, in dem Moment, als ich das gesehen habe, TomTom statt zu Kanada. Aber es ist nicht der Grund. Das ist nicht der Grund. Der Grund ist, dass das Bild einfach sofort in mir das ausgelöst hat. Da gehört ihr her, das ist euer Platz. Ihr müsst hierher gehen, in Kanton Uri. Und kurz darauf ab, und das war wirklich der Moment, wo wir beide gewusst haben, wir gehören hierher. Wir müssen in Kanton Uri ziehen. Aber wenn wir keine Ahnung haben, wie das aussieht, wie es hinter dem Teil, denke ich mal, aussieht. Wir sind eigentlich dann bis hierher gekommen und weiterreden. Ich glaube, in meinem Leben vorher mal eins über eine Klausel und sonst habe ich den Kanton Uri wirklich nicht gekannt. Aber gleich, ich wusste, das ist unser Ort, wo wir hergehören. Und dann ein paar Wochen später hat mir Gott noch einen Berufungstraum gegeben, wo mir wirklich ein Bild einfach sein Reich gezeigt hat. Ich war am Arbeiten, habe einen Platz gehockt, oben dran war Alter geschrieben. Und dann musste ich weg. Müssen. Ich weiss heute noch nicht, warum. Als ich zurückbekam, war mein Platz besetzt. Und ich bin so ein bisschen verloren, dort rumgestanden. Und dann kam jemand und hat mir die Hand genommen. Es sind ganz viele besetzte Plätze gewesen. Es ist ein freier Platz gekommen. Und oben dran ist Altdorf gestanden. Und das war wie noch eine Bestätigung gewesen. Aber schon bei diesem Bild war für uns klar gewesen, wir müssen hierher gehen. Obwohl, dass alles in mir, auch nachher noch, alles in mir, ich sage, mein Herz, dann hat es mein Verstand gewusst, und mein Herz hat immer noch Angst gehabt. Ich dachte, nein, Urner. Sind wahnsinnig liebe Leute. Wir haben sogar, und das ist auch wieder spannend, Gottes Plan ist oft so viel weiter, als wir das sehen. Debbie ist eine halbe Urnerin. Ihre Mutter ist im Kanton Uri aufgewachsen. Er ist mit 17 oder 18 rausgezogen. Dann war noch ein Zeitchen ein Steg kurz. Und dann hat er mit 25 den ganzen Weg gezogen. Aber durch das, wir haben schon ihre Verwandtschaft, die Urner kennt. Und darum habe ich auch ein bisschen gewusst, wie die ticken. Und mein Gefühl war, es sind wunderbare Menschen, die lieben sie. Und ich weiss, Gott hat auch meine Vorstellung verändert, dass sie dort hineinpassen. Das ist mir ganz wichtig zu sagen. Aber einfach so der erste Moment. Und ich erzähle das bewusst so stark, um euch zu sagen, manchmal geht es so wie Petrus in dieser Situation, auch in unserem Leben. Dass wir einfach sagen, nein, es kann nicht sein, es geht gar nicht. Aber wenn Jesus redet, dann wollte ich dir sagen, dann ignoriere es nicht. Es gibt nichts Schlimmeres, was du machen kannst. Du kannst so viel verpassen. Wir hätten so viel verpasst, wenn wir den Weg nicht gemacht hätten. Wenn wir nicht bereit wären, dann hättest du es zu prüfen. Vielleicht auch, wenn meine Frau nicht so mutig gebetet hat. Und Simon antwortete und sprach, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort will ich die Netze auswerfen. Und das ist die Stelle, die fasziniert mich so. Auf dein Wort. Schon da hat der Petrus gewusst, das Wort von Jesus, das zählt. Und wenn wir dem Wort gehorsam sind, dann kommt es gut. Auch wenn eben
die Erfahrung ihm widersprochen hat. Er hat gewusst, Jesus ist nicht einfach nur ein Bauexperte. Jesus ist mehr als das. Auch wenn er noch nicht in der Tiefe verstanden hat, wer Jesus ist in dem Moment. Aber er hat gewusst, er ist viel mehr als einfach ein Baumeister und ein Rabbi. Und dann, auf das her, hat Simon etwas ganz Grosses erlebt. Vers 6 lese ich. Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische. Und ihre Netze begannen zu reißen. Und sie winkten ihren Gefährten, die im anderen Boot waren, sie sollten kommen und mit ihnen ziehen. Und sie kamen und füllten beide Boote voll, sodass sie fast sanken.
Und Simon Petrus hat in dem Moment die Größe von Jesus erlebt. Er hat den Fang gemacht, wie wahrscheinlich noch nie vorher. Netze haben droht zu reissen. Er hat erlebt, dass es sich so lohnt, Gott gehorsam zu sein. Dass er treu ist. Dass Gott es belohnt, wenn wir gehorsam sind. Und Simon Petrus hat das später immer wieder erlebt. Das hat sein Leben auch ein bisschen ausgezeichnet. Dass er gehorsam war und erlebt hat, dass Gott die ganz spezielle Situation ihm gebraucht hat. Ein anderes Beispiel, wo mir in der Vorbereitung einfach gerade auch so in den Sinn gekommen ist, der Simon hat ja in der Apostelgeschichte mal so ein ganz spezielles Erlebnis gehabt. Wieder so etwas Komisches. So etwas, was er sich nicht hätte können vorstellen. Er hat eine Vision und Gott sagt zu ihm, geh zum Cornelius, zu dem Heid. Und zu dieser Zeit muss ich es bewusst sein, ist noch auf keinen Nicht-Juden der Heilige Geist gekommen. Und aus dem Simon Petrus hat sich wieder gewehrt und hat gesagt, nein, das kann nicht sein. Und er hatte noch so eine extrem komische Vision gehabt und er musste unreines Zeug essen. Und ich glaube, aus ihm hat sich gedreht und gleich hat er gewusst, ich muss gehen. Und er ist gegangen und hat wieder das Unglaubliche erlebt, dass ein Mann vorbereitet ist. Total vorbereitet für das Evangelium. Und dass der Heilige Geist ausgegossen wird, das erste Mal in diesem Moment. Nur weil er bereit ist, auf Gottes Wort gehorsam zu sein. Und das ist, es klingt jetzt so simpel, aber es ist in unserem Leben ja so schwierig, dass wenn Gott redet, dass wir wirklich gehorsam sind, dass wir das auch tun, was er uns sagt. Es ist so schön, die Erfolgserlebnisse zu hören, aber im Moment ist es so schwer. Es ist auch schön, im Nachhinein zu erzählen, was wir mit Gott erlebt haben, aber im Moment ist es so schwer. Sind wir uns bewusst, jeder von uns? Aber Gott belohnt es, wenn wir gehorsam sind, wenn wir auf sein Wort hören. Wir haben das im Kanton Uri gerade in der Anfangszeit ganz stark erlebt. Ich werde euch die Geschichte auch noch kurz erzählen. Wir sind auf Altdorf, dann das erste Mal auf Altdorf gefahren, also noch bevor wir angefangen haben, unsere Arbeit, und haben zwei Wohnungen anschauen. Und ich habe schon gewusst, das ist nicht der Ort, wo Gott uns will. Wir haben viel dafür gebetet und wir gewusst, haben auch die Gemeinde noch keinen Ort, wo sie sich treffen kann. Sie haben sich zwar vorher schon getroffen, aber haben immer wieder raus müssen an diesen Ort. Es war relativ schwierig gewesen, oder es ist auch heute noch schwierig, etwas zu finden, wo man kann mieten als Freikirche im Kanton Uri, einfach vom Kontext her. Weil der Kanton ist immer noch sehr katholisch, man hat recht viel Vorbehalt gegenüber Freikirchen. Und es ist einfach auch praktisch schwierig, um etwas genug Grosses zu finden, weil es nicht so viel Wohnfläche hat. Und dann sind wir auf Altdorf gefahren, das erste Mal. Und wo wir am Ortsschild vorbeigefahren sind, hat mir Gott so wie ein Bild gegeben. Dann bleiben wir schnell da. Das ist nicht so viel, aber dass ich wie... Also ich bin schon gefahren, ich habe schon die Augen aufgefahren. Aber ja, wie das einfach gewusst, es war so eine grünliche Hausfassade gewesen. Und nachher sind wir zu Altdorf durch die Innenstadt gefahren. Und etwa, das muss ich auch noch schnell zeigen, etwa 200 Meter da, interessanterweise, haben wir erst nachher gecheckt, genau daher, wo all die Leute zeigen, sind wir an diesem Haus vorbeigefahren. Ich habe das Haus gesehen und ich wusste, das ist das Haus, das mir Gott vorher gezeigt hat, aber ich habe nichts getraut zu sagen. Ich dachte, wir suchen eine Wohnung und wir können geschweige uns etwas leisten. Noch einfach so, es ist wie so, ich weiss es auch nicht, es ist so gewesen, nein, es kann ja gar nicht sein, Tom, es ist gar nicht möglich. Das bildest du dir ein. Und dann, eine Minute später, sagt Debbie zu mir, wir sind schon ein paar hundert Meter weiter, Tom, hast du das Haus dort hinten gesehen, das Grünliche? Und dann habe ich gewusst, jetzt kann ich nicht nichts sagen. Und er hat das gesagt, hey, beim Wohnungssuchen habe ich gesehen, dass das zum Verkauf ausgeschrieben ist. Das habe ich ja nicht gewusst, ich habe nur das Haus gesehen. Und, aber es sei nicht mehr drin, es sei schon weg wahrscheinlich. Dann sind wir, und dann erzähle ich jetzt nicht die ganze Geschichte, aber auch dort wieder Gott hat
wieder Schritt für Schritt geführt. Mal eine Episode würde ich dir schnell erzählen, um einfach wieder zu zeigen, einerseits den Glauben von meiner Frau, aber auch manchmal auch ein bisschen mein Unglauben. Wir sind dann an dem Immobilienmaklerbüro vorbeigelaufen und dort war effektiv das Haus ausgeschrieben, aber kein Preis dran. Und dann habe ich gesagt, jetzt müssen wir rein fragen, wie teuer das Haus ist. Und fragen, ob es noch zu ist. Und ich habe gesagt, ja, du kannst schon gehen. Nein, ich habe zuerst nicht mal das gesagt. Ich habe gesagt, nein, das bringt doch nichts. Es ist kein Preis angeschrieben, alle anderen ist ein Preis angeschrieben. Es ist gar nicht realistisch. Und so weiter. Es ist einfach wieder das in mir abgegangen. Und dann habe ich gesagt, mal, jetzt gehen wir gar nicht rein. Und wenn du nicht mitkommst, gehe ich allein. Und sie ist allein gegangen. Und das Schlimmste an dieser Geschichte, habe ich vorher nicht erzählt, aber ich erzähle es wirklich bewusst, einfach zu euch zeigen, wir sind, oder ich bin definitiv kein Glaubensheld. Und Gott kann Menschen wie mir trotzdem brauchen. Ich bin auf die andere Strassenseite gegangen. Ich schäme mich heute noch dafür. Weil ich habe das Gefühl, hey, das kannst du doch nicht machen. Du kannst doch nicht einfach reingehen. Wir haben kein Geld, wir haben keine Ahnung. Kommen wir hierher, gehen rein und sagen, ja, haben wir das Haus noch zum Verkaufen? Und Gott hat es gebraucht. Er hat dir den Kontakt geschenkt. Und der Mann, der Verkäufer, der Immobilienmakler, man hat ihm nachher angerufen und nachher recht schnell mit offenen Karten gespielt. Und der hat prophetisch unser Leben hineingeredet. Der hat uns gesagt, Gott, das wird, er hat nicht gesagt Gott, aber er hat gesagt, es wird die Tür aufgehen, wir müssen schauen. Dann werden das Haus überkommen. Er hat uns ermutigt und Gott hat die Tür aufgetan. Im letzten Moment, wirklich im letzten Moment. Ich habe nicht Zeit, um die ganze Geschichte zu erzählen. Es ist ganz eine verrückte Geschichte, wie Gott es gewirkt hat. Dass wir nachher drin haben verstarrt, es gehört nicht uns, hat es jemand gekauft. Wir konnten den ersten Stock mieten, oben haben wir wohnen und, oder wohnen auch noch heute drinnen. Und da haben wir starten, das effige Auto. Wir haben uns aufgrund von dem dann auch Chile im grünen Haus genannt. Weil die Leute einfach das grüne Haus gekannt haben. Sie haben zwar viele haben nicht so positive Verbindungen, weil es war die Zahnarztpraxis früher. Aber die älteren Altdorfer waren auch in diesem Haus. Das war lange fast der einzige Zahnarzt in Altdorf. Und Gott hat eine Tür aufgetan, wo ich heute immer noch staune. Weil die Tür ist Schritt für Schritt weiter aufgegangen. Er hat uns dort weitergeführt, in dem Haus, hin. Er hat geschenkt, dass wir dort langsam gewachsen sind, dass wir gemerkt haben, also was haben wir von Anfang an gewusst, dass wir nicht wahnsinnig lang länger. Aber er hat eben schon vorbereitet gehabt. Er hat geschenkt, dass kurz nachdem, was wir dort sind eingezogen, ist, da muss ich es um sie zeigen, ist als eines der einzigen Grundstücke im Kern von Alter, es ist wirklich im Kern von Alter, für das Bauland zugesprochen worden. Das war kurz nach dem Kauf gewesen. Durch das ist es auch nicht, sonst wäre es noch teurer geworden. Aber es sind so ganz viele Sachen, die Gott einfach schon Jahre im Voraus hat vorbereitet. Wir sind mitten neben dem grössten Schulhaus da, einem grossen Spielplatz. Wir sind da, wo das Leben stattfindet. Die Leute können es nicht mehr ignorieren. Und dann hat Gott uns wie das einerseits aufs Herz gelegt, aber andererseits auch wieder die Tür auf, dass wir durch das auch anfangen, in die Richtung anfangen, denken zu bauen. Auch wenn das verrückt ist, wenn wir eine kleine Gemeinde. Wir sind wenig Leute. Wir haben zu dieser Zeit etwa 20 Mitglieder gehabt. Jetzt sind wir vielleicht etwa 30 Mitglieder, etwa vielleicht unterdessen 50 erwachsene Gottesdienstbesucher. Einfach, dass ihr ein Bild habt, wie sieht das heute aus und recht viele Kinder. Aber zu dieser Zeit sind wir noch einiges kleiner gewesen. Und gleich haben wir gewusst, Gott will, dass wir weiter so denken, dass es gibt nichts zu mieten, wir haben nichts Größeres gefunden. Also ist unser Punkt gewesen, dass wir gesagt haben, okay, dann fragen wir ihn, ob es dran ist, zu bauen. Und er hat wiederum die Tür aufgetan, der Besitzer von dem Haus hat gesagt, er ist bereit, Immobilien zu investieren, uns das zu vermieten. Aber es hat uns ganz viel Mut gebraucht, immer wieder. Aber Gott hat es geschenkt. Er hat es immer wieder geschenkt, dass im richtigen Moment das Richtige passiert ist. Ich kann jetzt so nicht weiter darauf eingehen, aber ich möchte, wie das was ich verdeutlich ist, wir haben, das sind nicht blauäugige Sachen gewesen, wir haben das viel im Gebet miteinander prüft, dann wir in Schritte gehen sollen. Aber wo wir gewusst haben, es ist Gott, der das rettet, sind wir in Schritte gegangen. Und wir haben erlebt, dass Gott es braucht. Dass er es bis jetzt gesegnet hat und dass er es, wir sind überzeugt, dass er es weiter wird segnen. Und ich glaube, und da werde ich einfach ermutigen, dann haben sie gehört, ich bin überhaupt kein Glaubensheld. Aber ich habe immer wieder erlebt, wenn wir gehorsam sind, wenn wir die Schritte machen, die Gott uns sagt, auch mit dem nötigen Respekt, er segnet es. Und Petrus hat es hier auch erlebt. Und jetzt schauen wir weiter. Jetzt kommen wir so ein bisschen zum Kern auch von dieser Geschichte. Ich lese einst den Vers 7 und nachher den Vers 8. Und sie winkten ihren Gefährten, die im anderen Boot waren, sie sollten kommen und mit ihnen ziehen. Und sie kamen und füllten beide Boote voll, sodass sie fast sanken. Als das Simon Petrus sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Als das Simon Petrus sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Und Petrus ist in dem Moment etwas Entscheidendes passiert. Ich bleibe noch da. Er realisiert in dem Moment, wo er das Wunder erlebt hat, dass da wirklich Gottes Sohn vor ihm steht. Und in dem Moment, wo er das realisiert, geht er auf die Knie, wo er merkt, das ist nicht einfach ein Rabbiner, das ist nicht einfach ein guter Mensch, das ist Gottes Sohn. Und es heisst im Text, ein Schrecken hatte ihn erfasst. Und Petrus, das muss ich bewusst sein, war ein frommer Mann. Ein Mann, der mit seinem ganzen Leben hat, Gott dienen. Er hat sich schon taufen vom Johannes der Täufer. Das war einer, der es unglaublich ernst gemeint hat. Und dieser fromme Mann geht da in dem Moment vor Jesus auf die Knie und sagt, geh weg von mir. Geh weg von mir, weil ich bin ein sündiger Mensch. In dem Moment ist die Heiligkeit, die Majestät von Jesus ihm bewusst worden. Ihm ist bewusst worden, ich kann vor dem nicht bestehen. Auch wenn ich noch so fromm bin, auch wenn ich noch so gut bin. Die Herrlichkeit von Gott, die ist grösser, als ich selber bin. Und er geht auf die Knie und er sagt zu Jesus, geh weg von mir. Und jetzt kommt die unglaublich spannende Reaktion von Jesus. Und Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Jesus hat dem Simon nicht gesagt, ja Simon, du hast recht, du bist ein Sünder. Und jetzt, bekenn deine Sünde, raus damit. Er sagt zu ihm, nein, hab keine Angst. Ich mache dich zu einem Menschenfischer. Er hat dem Simon nicht gesagt, wird zuerst heiliger, wachs mal in deinem Glauben und dann kann ich dich brauchen. Er hat gesagt, nein, hab keine Angst. Das Entscheidende hast du, Jesus hat gewusst, das Entscheidende hat er in dem Moment verstanden, Petrus. Jetzt kann er ihn brauchen als Menschenfischer. In dem Moment kann er ihn brauchen, dass er einsteigt in seine Mission, die Jesus mit dieser Welt hat, dass Menschen ihm dafür begegnen. Dass Menschen Begegnungen dürfen haben mit Jesus, so wie es der Simon in dem Moment hat. Dass wir Menschen selber verstehen, uns realisieren über unseren eigenen Zustand, wie das um uns aussieht. Dass wir die Heiligkeit von Gott sehen und realisieren, wie es in uns aussieht. Dass wir nicht können bestehen, egal wie fromm wir sind. Dass wir Vergebung brauchen. Dass wir eigentlich müssen sagen, Jesus, geh weg von mir. Ich habe das nicht verdient. Und auf der anderen Seite Jesus, der die Arme öffnet und sagt, hab keine Angst. Und er sagt nicht nur, hab keine Angst, ich nehme dich an, sondern, und das fasziniert mich auch an dieser Geschichte, er nimmt ihn sofort in seine Mission hinein. Er sendet ihn. Er nimmt ihn an und gleichzeitig sendet er ihn. Er sagt, hab keine Angst, ich mache dich zum Menschenfischer. Ich will dich brauchen. Ich will dich dafür brauchen, dass Menschen genau das erleben, was du jetzt erlebt hast. Und die Begegnung und die Veränderung und das gleichzeitige, jetzt kann ich es zeigen, das gleichzeitige Begegnen und Senden, das ist nicht einmalig da. Das finden wir in der ganzen Bibel immer wieder. Der Abraham, das erste Mal, wenn er Gott begegnet, kommt das Reden von Gott an ihn. Und das erste Wort, das Abraham ausgeht, ist, geh. Das erste Wort, das er von Gott gehört, ist, gang. Sofort reingenommen in die Mission von Gott. Oder auch der Mose, als er das erste Mal Gott in seiner Lebendigkeit begegnet am Dornbusch, kommt er sofort den Auftrag über. Und das ist wie ein Prinzip, das auch für unser Leben gilt. Wenn wir Gott begegnet sind, wirklich begegnet sind in seiner Größe, in seiner Liebe, in seiner Herrlichkeit, wenn wir erkannt haben, wie es um uns aussieht, und wenn wir von ihm das neue Leben haben bekommen, dann können wir nicht die gleichen bleiben, es geht gar nicht. Es kann uns nicht mehr einfach gleichgültig sein, was um uns herum passiert, so wie es vielleicht vorher war. Er nimmt uns hinein in seine Mission und sendet uns. Und der Simon hat das hier einmalig erlebt. Und das ist die biblische Lehre, die uns durch die ganze Bibel durchüberkommt. Wir brauchen das zuerst mal, das einmalige Erlebnis. Das erste Mal, wo uns wie die Augen aufgehen.
Paulus heißt, dass sie sind durch. Paulus beschreibt das im Epheserbrief, dass wir unter der Herrschaft von der Finsternis sind und jetzt hineingepflanzt werden in die Herrschaft vom Licht. Und das braucht es. Den Moment, wo wir umkehren zu Jesus, jedem Leben von uns. Aber es hört dort nicht auf. Und Simon Petrus hat das immer wieder erlebt. Er hat immer wieder versagt, aber er ist dem Gott wieder begegnet. Und wir brauchen das auch. Ich merke das in meinem Leben so stark, auch in dieser Sendung im Kanton Uri. Ich brauche immer wieder die Begegnung mit Jesus, sonst bin ich ihm gefährlich, sonst lebe ich nicht mit dieser Mission. Sonst bin ich zwar gerettet, aber es passiert nicht mehr um mich herum. Ich bin kein Zeugnis mehr für ihn. Das ist einerseits etwas Einmaliges, das wir brauchen mal für einen Start für eine Beziehung mit ihm. Aber jeder von uns, jeder, der da innen sitzt, egal wie lange sie Jesus schon kennen, wir brauchen die Begegnung wieder mit ihm. Die Begegnung, wo wir merken, wer es da vor uns steht. Wer es da in den Arm nimmt, wer es sagt, hab keine Angst. Aber ich mache dich zum Menschenfischer. Und er will uns nicht gleichförmig machen. Er will jeden von uns in eine andere Mission, in eine andere Aufgabe hineinstellen. Es gibt nicht einfach diese Aufgabe. Das ist ja das Geniale an Jesus. Er kennt uns besser, als wir uns selber kennen. Er weiß, für was er uns brauchen kann. Für welche Menschen das wir können zum Segen sein können. Welche Menschen das wir können Menschenfischer sein können. Wo das wir für ihn uns einsetzen dürfen. Und das haben wir in dieser ganzen Situation auch immer wieder erlebt. Auch in den letzten 4 Jahren, dass Gott uns immer im richtigen Moment wieder Menschen geschickt hat mit dem richtigen Anliegen. Menschen, die er berufen hat. Wir können das ja gar nicht machen. Einerseits Menschen, die sind zum Glauben gekommen, aber andererseits auch Menschen, die sind hergezogen oder sind dazugekommen. Da werde ich ein Beispiel noch erzählen. Wo wir haben angefangen darüber nachzudenken, wegen dem Neubau haben wir gesagt, unser Ziel als Gemeinde, Gott hat uns aufs Herz gelegt, wir wollen uns vor allem für junge Familien einsetzen. Das ist logisch, der Ort, wo wir sind, das ist einfach der Ort, wo die jungen Familien sind. Und es ist von uns gesehen auch das, wo im Kanton Uri am wenigsten, also die Menschen, die am wenigsten erreicht sind mit dem Evangelium. Und wir haben gesagt, am idealsten wäre es, wenn wir ein Begegnungszentrum hätten, wenn wir einfach das Auto vor Ort hätten, wo Menschen kommen können und uns einfach mal kennenlernen. Weil das ist... Kanton Uri ist ja noch recht stark, weil es so katholisch ist. Viele haben keine Ahnung, was eine freie Kirche ist. Und die es wissen, die wissen es aus den grossen Medien, wie Blick, 20 Minuten und so weiter. Und dadurch haben sie irgendwie ein Angstbild auch vor uns. Und wir haben wieder den Eindruck gehabt, dass Gott uns sagt, wir sollen ein familienfreundliches Kaffee entstehen in dem Erdgeschoss. Wir haben aber keine Ahnung gehabt, wie wir das machen sollen. Auch personell. Wir haben niemanden gehabt, der das könnte machen. Und dann, eigentlich, wo wir wie gesagt haben, wir wollen in die Richtung gehen, etwa 2 Wochen später lernen wir eine junge Familie kennen. Die einen von euch kennen sie, glaube ich, sogar. Links, Aaron und Frini, seine Frau. Bohls, Familie Bohl. Und sie haben 1 Woche, bevor wir sie gelernt haben, können, und wir haben ihnen so ein bisschen von dieser Vision erzählt, die wir haben, die Gott uns aufs Herz gelegt hat, haben sie uns gesagt, hey, das ist verrückt. Also sie haben es sich gar nicht getraut zu sagen. Nachher haben sie gesagt, das ist verrückt. Wir haben vor 1 Woche ein Objekt Zaudorf angeschaut, einen Businessplan gemacht, wo wir uns überlegen, ein familienfreundliches Kaffee Zaudorf aufzumachen. Und wir haben einfach gestaunet. Und jetzt sind wir seit gut 2 Jahren zusammen unterwegs gewesen, haben geplant und gemacht. Und jetzt im November haben wir starten. Das Kaffee im grünen Haus nennen wir es. Das ist im Erdgeschoss von unserem Neubau. Sie haben ein ganzes Team, also es sind jetzt 2 junge Familien, 2 junge Männer, die Betriebsleiter sind, der andere ist dazu gestossen, die das auch teilen können, dass das Risiko nicht so gross ist. Wo das als ihre Mission sehen, wo Gott gerufen hat, für das zu machen. Damit Menschen mit uns ins Gespräch kommen können. Damit Hemmungen fallen können. Es ist kein Missionskaffee. Es ist nicht so, dass die Leute reinkommen und das Evangelium hören. Und natürlich mal sie werden es hören, immer wieder durch Gespräche, die innen stattfinden. Aber wir spüren es jetzt schon, wie es uns hilft, dass Menschen anfangen zu fragen, dass sie anfangen, den Gottesdienst zu anschauen. Anfangen zu fragen, was glaubt ihr, was ist denn bei euch anders? Und so weiter. All die Sachen, die Hinderungsgründe, die bis jetzt da sind, die sind gefallen. Das ist ein Riesengeschenk, das Gott geschenkt hat. Das ist der Blick von innen, der Öffnungswoche. Und schön ist, es ist oft voll, das Kaffee. Also es läuft wirklich gut. Es ist ein Riesengeschenk, das wir nicht gewusst haben. Es war ein Riesenrisiko. Wir haben gewusst, es kann sein, dass Leute nicht kommen, weil sie wissen, die das leiden, das sind Leute aus der Freikirche. Und die Urner
Das ist auch halt etwas, das in einem sehr ländlichen Kanton stark ist. Also jetzt, sage ich, in einem städtischen Gebiet kann man das fast gar nicht vorstellen. Für mich ist das, ich habe mir das gar nicht vorstellen können, weil ich so anders aufgewachsen bin. Aber im Kanton Uri ist logisch, es hat nicht eine starke Industrie. Es hat wenige Leute, die dazuziehen. Es hat recht viel wegziehen, aber die, die dort wohnen, die haben ihr ganzes Netz dort. Also das heisst, die kennen einander einfach, die haben ihre Familie dort. Jede ist mit jedem über ihren Ecken verwandt und das in dem ganzen Kanton, ist noch verrückt. Also die erste Frage, die eine Urne stellt, ist, wessen bist denn du? Das heisst, von wem bist du, von welcher Familie, damit sie einordnen können, oder? Ich bin heute Morgen auch schon gefragt worden, wessen bist denn du? Als Murhofer hat man das in freikirchlichen Kreisen manchmal auch ein bisschen so. Wenn man den Namen, oder ich erzähle, dass es vergleicht, dass wir verstehen, oder? Dann kennt man einen und, nachher, und dann ist es viel einfacher, oder? Sobald man jemanden kennt und weiss, das hilft ganz fest. Ich bin übrigens vom Jüngsten, vom Daniel, für die, die Murhofers kennen, genau, ich habe es gar nicht gesagt. Also der Armin oder der Matt, ist mein Cousin, vielleicht kennt der einen oder andere den Matt, der Armin ist mein Onkel oder der Erich oder der Walti. Mein Papi ist nicht so bekannt. Bei den Urner ist das so wichtig, wer es mir kennt. Und Gott hat das wie am Anfang geschenkt, in der ersten Woche, dass ganz viele Hemmschwellen sind gefallen. Und die Leute haben gesehen, ah, der andere ist auch da, ah, meine Cousine ist auch da, der ist auch da. Das kann nicht so gefährlich sein. Wir haben das richtig, gespürt, dass das passiert ist. Und das ist für uns eine riesen Gnade. Das klingt vielleicht jetzt nicht nach so etwas Wahnsinnigem. Es hat sich in dieser Zeit vorher, Gott ist mega gnädig, wir haben es immer wieder mal erleben, sich Menschen entscheiden. Seit wir eröffnet haben, im November ist es noch nicht passiert. Die warten darauf. Das erste Menschen sich wieder Jesus zuwenden. Das ist mein größtes Gebet. Aber er hat uns einfach eine riesen Tür aufgetan, auch Stock oben dran, dass wir jetzt einfach einen grösseren Gottesdienst drum haben. Das ist recht ähnlich von der Form, wie ich habe mich gefreut, nicht dabei reinkommen. Einfach die Möglichkeit haben, dass wir Gottesdienst feiern können. Das hat Gott geschenkt. Er hat Menschen gebraucht, die er in die Sendung hineingerufen hat. Aber Menschen, die auch müssen parat sein, ja zu sagen. Das war nicht einfach, auch für die Familie Bohl oder die Zwipflis, die dabei sind, als Beispiel. Es kostet ganz viel. Der Auftrag, Jesus nachzufolgen, auch in unserem Kontext, kostet viel, wenn wir es konsequent gehen. Aber es lohnt sich. Es lohnt sich, in seiner Mission zu stehen. Das Leben wird so viel spannender. Es gibt so viel mehr, als jeden Abend die DVD schauen. Oder einfach noch ein bisschen das Leben geniessen. Das ist nicht das, was Gott uns dazu berufen hat. Das ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist, Teil sein von seiner Mission. Miterleben, wie er Menschen ruft und verändert. Noch als Letztes, wir schauen noch den letzten Teil an, von diesem Vers. Der letzte Vers. Und sie brachten die Boote ans Land und verließen alles und folgten ihm nach. Und der Satz, der tönt so einfach. Und sie brachten die Boote ans Land und verließen alles und folgten ihm nach. So, als hätte das nichts gekostet. Aber es muss uns bewusst sein, das hätte Simon Petrus unglaublich viel gekostet. Er hat da wahrscheinlich seinen Vater enttäuscht. Er hat alles verloren, alle Sicherheiten verloren. Er hat alles hinter sich gelassen, sein ganzes Leben. Und das ist die andere Seite, die Kehrseite von dem Ganzen, von der Nachfolge. Auch vom Gemeindebau. Jeder von euch, der sich hier in der Gemeinde richtig reingibt, der seinem Leben wirklich Jesus treu ist und nachfolgt, weiss, das gehört einfach dazu. Leiden um Jesu willen, das ist kein Scherz, das ist eine Realität. Das gehört dazu. Es gibt nicht, es gibt das Evangelium nicht ohne Leiden. Das hat Jesus schon gesagt. Manchmal hören wir das nicht so gerne, aber er hat das mehrmals gesagt. Wenn ich zum Beispiel Philipper 1,29 vorlese, da heißt es, denn euch ist es gegeben, um Christi willen nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden. Aber Jesus ist ja auch in dem Leiden innen ein Vorbild. Im 1. Petrus 2, 23 heißt es, der Vers habe ich auch noch auf der PowerPoint, er, der nicht mit Beschimpfungen reagierte, als er beschimpft wurde und nicht mit Vergeltung drohte, als er leiden musste, sondern seine Sache dem übergab, der ein gerechter Richter ist. Er, der unsere Sünden an seinem eigenen Leib und das Kreuz hinaufgetragen hat. Jesus hat für uns gelitten. Er hat das alles auf sich genommen. Und er ist uns auch im Leiden in ein Vorbild. Er ist auch im Leiden in Nöch. Er begleitet uns auch dort, wo es schwer ist, wo es hart ist, wo seine Aufgabe uns herausfordert. Wo es uns herausfordert, in seiner Mission zu stehen. Wo Menschen uns ablehnen, wenn wir zu ihm gehören. oder wo wir Sachen machen, mit ihm vorwärts gehen und dann passieren einfach Schicksalsschläge, die wir nicht verstehen. Das gibt es ja auch immer wieder. Wir haben das gerade im letzten Jahr, wo so viel Schönes erlebt ist, auch auf eine Art und Weise erlebt, wie wahrscheinlich vorher noch nie. Ich habe vorher erzählt, Debbie ist eine halbe Urnerin, wo ihre Eltern gehört haben, dass wir in die Kantonuri sind gezogen, haben sie sich angefangen überlegen, weil sie auch passioniert sind. Er war ein Schonaprediger gewesen, ob sie nicht auch eine Aufgabe hätten, vielleicht, weil sie ja, sie haben sich im Kantonuri gelernt kennen. Er war Bergführer noch gewesen dort. Sie haben einen Bezug zu dem Kanton, sie haben ein Anliegen gehabt für den Kanton. Sie haben sich entschieden, mal, wir wollen gehen. Sie sind letzten August ist eigentlich die Entscheidung, nein, stimmt nicht, kurz vorher ist die Entscheidung gefallen im August, im letzten August ist dann die Diagnose gekommen, dass sie Krebs hat und sie sind dann trotzdem im Dezember vor einem Jahr auf Alter verzogen und vor einem knappen Jahr im März ist Rita dann gestorben. Und das hat schon viel ausgelöst, auch bei uns, auch in einer kleinen Gemeinde. Sie ist erst 3 Monate da gewesen, aber sie ist so eine geistliche Mutter geworden, das fehlt bei uns. Wir sind eine junge Gemeinde, wir haben der Segen, den ihr habt, an ältere Leute, die die Gemeinde mittragen, auch im Gebet, die einfach in Liebe mithelfen, Gemeinde bauen, die haben wir nur ganz, ganz beschränkt. Das ist ein riesen Segen, wirklich. Einfach auch, wenn man, manchmal sehen wir das nicht so, wenn man jung ist. Und mir ist das manchmal nicht so gegangen. In der Gemeinde habe ich das nicht so gesehen. Aber erst heute ist mir das bewusst, dass es für eine riesen Segen ist. Generationen, wirklich alle Generationen dabei zu haben. Und sie ist in so kurzer Zeit zu einem Vorbild geworden. Dann nach 3 Monaten schon wieder aus dem Leben gerissen. Es hat viele Fragen auch in der Gemeinde ausgelöst. Warum geht? Warum machst du das? Jetzt rufst du die hierher und kommst sie da? Oder sind sie da? Stirbt sie. Es hat auch mit Leiden zu. Und gleich sehen wir in dem in Gottesführung. Er hat seine Hand drüber gehabt, er hat sie auch jetzt drüber. Er braucht das, was er noch hinterlassen hat. Und er braucht auch Andreas, mein Schwiegervater, der jetzt gleich bei uns wohnt. Unglaublich. Es ist ein grosser Segen. Aber es gehört auch dazu. Leiden gehört dazu. Es ist ein Teil davon. Ich möchte dich ermutigen heute Morgen. Sind mutig, wenn Jesus zu euch redet oder wenn Jesus dein Leben geredet hat, dass du gehorsam bist. Auch wenn es noch so viel kostet. Auch wenn du noch so sagst, nein, es kann nicht sein. Wenn er sagt, es ist so, dann wird es so sein. Weil ihm ist alle Macht im Himmel und auf Erde. Ihm ist es kleines, Sachen zu verändern, wo wir nicht mehr daran glauben können. Bist gehorsam, auch wenn du über die Schatten musst springen, wenn du weißt, dass Jesus geredet hat. Und suche auch Begegnung mit ihm wieder ganz neu. Weil in seiner Mission gefährlich leben können wir nur, wenn wir ihm begegnen, immer wieder neu. So wie der Petrus, der auf die Knie ist gegangen und Jesus begegnet ist. Und das Letzte, bist du dabei aber auch bewusst, die Kosten. Du wirst auch leiden. Das gehört dazu. Ich bete noch. Jesus, danke. Danke, dass das Vorrecht, das du uns gegeben hast, danke, dass wir deine Kinder sein dürfen. Danke, dass du in die Welt bist und für uns gelitten hast. Und danke, dass du uns begegnen willst, so wie du in Petrus begegnet bist. Und ich bitte für die von uns, die die Begegnung noch nie so persönlich erlebt haben, die noch nicht wirklich umgekehrt sind zu dir, dass du sie schöpfst, dass du zu ihnen redest, dass du ihnen aufzeigst, dass sie dich brauchen. Und dass du heute Morgen einfach Durchbruch schenkst zu dir, Jesus. Aber ich bitte auch für die von uns, die schon lange mit dir unterwegs sind. Ich bitte auch für mich persönlich immer wieder darum, Jesus, dass du mir begegnest. Dass ich einfach gefüllt sein von deiner Herrlichkeit, von deiner Liebe. Und ich bitte, dass wir dafür wirklich gefährlich sind, auch in deiner Mission. Dass wir uns nicht zufrieden geben mit dem, was schon passiert ist. Dass wir uns nicht ausruhen auf dem, was du durch uns schon gemacht hast. Sondern dass wir einfach vorwärts gehen mit dir und erwarten, dass du uns brauchst. Auch in dieser Woche, noch heute am Nachmittag oder morgen am Morgen, dass du uns brauchst, Jesus. Danke dir dafür und danke, dass du uns auch durchtreibst. Dort, wo wir leiden, dass du ja gerade jetzt bei jedem Einzelnen bist, der durch eine schwierige Situation durchgeht in dieser Gemeinde. Danke, dass du dabei bist, dass es dir nicht gleich ist. Amen.